philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Bei einer Sendung der philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir haben heute ein Gespräch mit Walter Seiter, einem Philosophen, der hauptsächlich bekannt ist einer größeren Öffentlichkeit durch seine Connections zu Frankreich, dadurch, dass er über Foucault gearbeitet hat. Er war an der Akademie tätig als Philosoph, ist auch in ständiger Kooperation mit dem Institut für Philosophie gewesen, hat mit Michael Benedikt eine ganze Reihe von Buchprojekten getragen. Und heute geht es nicht so sehr um die französische Philosophie, sondern um die österreichische Philosophie. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass ich ihn wahrgenommen habe, war in einer Vorbereitungssitzung über eine projektierte Weltausstellung zwischen Budapest und Wien. Da habe ich über den Falter einen Zugtritt gehabt und Walter Seiter ist dort gekommen und hat, glaube ich, das erste Mal in meinem Bewusstsein darauf hingewiesen, dass Wien die erste Weltstadt ist, die auch Wein produziert. Die Projekte Österreich-Budapest sind dann an Querelen und möglichen anderen Dingen gescheitert, aber das Interesse, der Touch österreichischer Philosophie ist an dieser Stelle mir das erste Mal aufgefallen. Wo kommt dieses Interesse über österreichische Philosophie her? Und ich sage es vielleicht gleich weiter. Das Thema, das wir heute in der Sendung haben, ist jetzt nicht österreichische Philosophie, sondern ein Philosophieverhältnis eines österreichischen Autors und Dichters, nämlich Grillparzer. Also dort wird es hingehen. Aber wie das zu dem Österreich-Touch kommt, und zwar vor dem Wiener Kreis, vor dem Feindesjäkel, das würde mich doch interessieren.
Ja, danke für diese Frage, die mich in meine Biografie zurückwirft. Und zwar, ich wohne jetzt seit ungefähr 30 Jahren in Wien und komme eigentlich gar nicht aus Wien. Ich bin eher aus Salzburg und habe mich dann nach München und nach Paris orientiert, also in den Westen. Und ich sehe heute noch da eine große Distanz. Und als ich vor 30 Jahren nach Wien gekommen bin, fühlte ich mich irgendwie in den extremen Orient verschlagen. Das heißt, mein Verhältnis zu Wien ist eines aus der Distanz, Und eine Sicht von außen. Und diese Außensicht, die bestimmt, glaube ich, mein Verhältnis zu Wien im Unterschied zu dem vieler Wiener zu Wien. Und dieses Außenverhältnis hat mir dann, glaube ich, auch den Blick darauf möglich gemacht, dass die Philosophie selber, wie ich natürlich auch im Westen aufgeschnappt habe, dass die Philosophie selber, wie mir scheint, erst spät nach Wien gekommen ist. Die Frage, wann das war, lässt sich natürlich jetzt ein bisschen ausführlicher behandeln. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, die Philosophie ist erst im 19. Jahrhundert nach Wien gekommen. Und zwar natürlich aus dem Westen, von wo denn sonst?
Ich hätte an der Stelle gleich eine Frage. Einer der Texte, auf die wir uns beziehen wollen in diesem Gespräch, geht eben über Grillparzer und Philosophie. Und da ist die Rede davon, da sprechen Sie von einer Totenstarre, 300 Jahre Totenstarre der Philosophie in Wien. Und das schien mir doch sehr dramatisch, muss ich sagen. Also diese rhetorische Wendung möchte ich erst einmal verstehen.
Damit meine ich, dass sowas wie die Philosophie natürlich mit der Gründung der Universität Wien im 14. Jahrhundert auch schon nach Wien gekommen ist. Da wurde Aristoteles dann fleißig gelesen. Und dann gab es im 15. Jahrhundert, auch im späten 15. Jahrhundert, eine richtige Blüte der Wissenschaften in Wien. Die sogenannten Mathematiker haben da von sich reden gemacht. Die waren aber nicht nur Mathematiker, sondern Astronomen, Kartografen, also Mathematik im weitesten Sinn des Wortes. Und da hat sich dann eine interessante Figur wichtig gemacht im späten 15. Jahrhundert. Konrad Zeltis mit seinem poetisch-mathematischen Kollegium. Der hat das Ganze dann aber in Richtung Poesie und in Richtung, jetzt sage ich einmal, lustige Person gewendet. Aber nach ihm, also seit dem 16. Jahrhundert, und das meine ich mit Totenstarre, haben dann die Jesuiten zwar die klassische Bildung weitergeführt in Wien mit Aristoteles lesen und so, aber irgendein schöpferisches Philosophieren war da, glaube ich, einfach nicht mehr da.
Wenn man das in der europäischen Geschichte zuordnet, ist es ja so, das ist die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, Reformationszerstörung. Und im Westen ist es, also wenn man jetzt Frankreich und England nimmt, die beiden Hauptfaktoren waren, da ist es natürlich das Heraufkommen einer französischen absolutistischen Tradition. Reichtum klarerweise viel stärker als in Österreich. Das heißt, Österreich, das sowieso schon, also die Habsburgerreich, das am Rand, das randständig in Europa war, ist da noch an vielen Stellen zerstört worden. Ich glaube, die Bevölkerungsstatistik im Dreißigjährigen Krieg ist einfach verheerend gewesen. Und von daher war das nicht die Zeit der Philosophie. Und dann aber, und das ist quasi interessant, zur selben Zeit wie in Frankreich, der Absolutismus mit den Predigern, mit den natürlich auch im Anschluss an Descartes aufgebaut worden ist. In Deutschland kleine Fürstenhäuser gesponsert oder auch mittelgroße Fürstenhäuser gesponsert haben, Gelehrte, Universalgelehrte, war in Österreich einerseits der Kampf in der Reformation und dann die Gegenreformation angesagt. Und das wird ja wahrscheinlich einer der Gründe gewesen sein, dass das Erziehungswesen fest in der Hand des restaurativen katholischen Bildungsanspruchs gewesen ist. Ne?
Ja, die Gegenreformation war natürlich einer schöpferischen Philosophie überhaupt nicht förderlich, das kann man sicher denken. Wohl aber hat man in Österreich auch darauf geschaut, dass die Wirtschaft in Schwung kommt. Da hat man dann im 17. Jahrhundert aus Deutschland die sogenannten Kameralisten hergeholt. Die haben mit Wirtschaftsreformen, mit pädagogischen Ideen versucht, das Land in Schwung zu bringen. Im 18. Jahrhundert kam dann die Medizin nach Wien und die war eigentlich, glaube ich, der erste wirklich wissenschaftliche Impetus, der in Österreich Fuß fassen konnte. Und das ganze 19. Jahrhundert hindurch hat die...
Franz Witten war das, nicht?
Franz Witten war der erste, ja, Mediziner. Und dann hat die Medizin eigentlich im ganzen 19. Jahrhundert einen ziemlich großen Aufschwung erlebt. Eine relativ späte Frucht davon ist dann dieser Sigmund Freud am Ende des 19. Jahrhunderts, der in gewissem Sinn bis heute in Österreich der Hausphilosoph ist. Das sage ich jetzt einmal. Der selbstgemachte Philosoph bei uns, der sich aber, und das lässt sich aus seinen frühen Äußerungen belegen, der so etwas wie Philosophie für vollkommen überflüssig gehalten hat. Und in Wien wurde man eben Mediziner. Dabei wollte er nie Arzt werden für Fieberkranke oder dergleichen, sondern er hatte immer schon eine Sendung in sich gespürt zur Aufklärung der Menschen. Und die hat er eben als Arzt versucht zu realisieren. Man hat eine völlig neue Medizinrichtung erfunden, aber eine, wie ich sagen würde, ziemlich philosophische und gleichzeitig in deutlicher Absetzung von aller tradierten Philosophie. Und die traditionelle Philosophie hat dann neben Freud und ungefähr in seiner Zeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts allmählich einige erste Schritte getan, wobei der Böhme Bolzano, obwohl der vom Kaiserhaus auch so richtig niedergehalten worden ist, aber der Böhme Bolzano hat dann auch für Wien eine gewisse Initiationsrolle für die Philosophie, für die entstehende Philosophie in Österreich haben können. Und da hat sich komischerweise dieser Grillparzer eingeklinkt.
Ja, Sie haben angedeutet Jesuiten, die Aristoteles tatsächlich gelehrt haben. Und ich habe in der Vorbereitung bemerkt, ich habe im Friedrich Kainz Buch Grillparzer als Denker nachgelesen. Der schreibt dort, dass Grillparzer Aristoteles auf Griechisch lesen konnte. Und das ist ja dann wirklich was sehr was Überraschendes und wirft ein bestimmtes Licht natürlich auch auf diese Traditionslinien, die offensichtlich schon vorbereitet waren. Und dass man also Grillparzer doch als einen ziemlich informierten Dichter und Philosophie-Autodidakten, kann man das so sagen, bezeichnen kann.
Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Auch ich finde es überraschend, dass Grillparzer die Kategorienschrift von Aristoteles, die eher etwas Formalistisches, um nicht zu sagen Langweiliges ist, die hat er wirklich gelesen und hat bei Aristoteles in dessen Kategorienlehre eine gewisse Chaotik festgestellt zwischen den Kategorien und das hat ihn bereits zu einer Kritik an Kant verleitet. Das Grillparzer nimmt nämlich den Aristoteles in Schutz gegen den Kant, der dem Aristoteles vorwirft, dass der seine Kategorien so aufgeschnappt hat, so rhapsodisch, natürlich totale a posteriori und nicht a priori deduziert. Und das gefällt dem Grillparzer, dass der Aristoteles so a posteriorisch die Dinge, nämlich die Hauptbegriffe der Philosophie, einsammelt und dass er den bei Kant schon wirksamen Deduktions, soll ich sagen, Fanatismus kritisiert, der dann in den Augen von Grillparzer, und das sieht Grillparzer richtig, dieser Deduktionsrigorismus, der dann bei Hegel viel stärker wirksam wird und wo dann ein ganzes System angeblich deduziert wird. Also da sind wir schon bei der Polarisierung zwischen Kant und Hegel in den Augen Grillparzers, aber für Grillparzer war sogar schon der Kant, den er sehr geschätzt hat, sozusagen eine Spur zu deduktiv.
Es gibt ja Äußerungen von Grillparzer, die ziemlich ähnlich dem klingen, was Sie jetzt von Freud zitiert haben, nämlich eine Verdammung der Philosophie, der vorkantianischen Philosophie, mit der hat er gar nichts anfangen können. Das hat er als Wortgeklingel eigentlich eingeschätzt. Das war wahrscheinlich die Schulphilosophie, mit der er konfrontiert worden ist. Hat er Vorlesungen gehört? Hat er Bücher? Hat er da was gelesen drüber?
Ich glaube, dieser Pamphlet-Essay des 19-jährigen Grillparzer, wo er über die Philosophen so herzieht, da meint er sogar die Zeitgenossen. Da meint er sozusagen, da ist ihm schon per Hörensagen etwas von diesen deutschen Großphilosophen zugetragen worden, die ein bisschen zu viel gewusst haben, ne? Und einfach so ja aufgrund ihrer großen Begabung alles gewusst haben. Und gegen die spielt er in diesem wirklich lesenswerten, ich habe ihn auch Peter Handke-haften Essay genannt, gegen die spielte dann den bescheidenen Göttinger Physiker Lichtenberg aus. Der Lichtenberg, der zwar ein Physiker war, aber auch ein Menschenkenner und ein Satiriker und ein etwas boshafter Typ. Und den spielte aus, diesen Lichtenberg aus Göttingen, gegen die zu viel wissenden deutschen Philosophen seiner Zeit.
Mich interessiert ja das als ein Charakterzug von Grillparzer, den man wenn man sich nicht mit der Sache genau beschäftigt, nicht kennt, dieses bissig-satirische Ding. Also es ist in den Tagebüchern ist es ja merkbar, in den Epigrammen ist es auch merkbar, in dem Theaterwerk ist es eigentlich kaum vorhanden. Ne? Ich meine, wie dem der lügt, ein bisschen vielleicht, würde ich sagen, aber das ist ja schon fast eine zweite Charaktereigenschaft von ihm, wie das zusammengeht, weil er ist doch in den Theaterstücken ist er immer sozusagen sehr middle of the road, also versucht auszugleichen, versucht also sicherlich nicht aggressiv gegen seine Sache durchzusetzen, abzuwägen, würde ich fast sagen, Tableaus zu machen und keine Karikaturen.
Ja, da gibt es eine Art von Zweigleisigkeit bei Grillparzer, das kann man wirklich sagen. In den Theaterstücken hat er die Weimarer Klassik sich als Vorbild genommen und man sagt ihm ja auch nach, dass er ein epigonaler Weimarianer war in seinen Stücken, und die Stücke lesen sich auch schwer. Und weil er im Unterschied zu Schiller diesen Schwung dann doch nicht hat, den Schiller in seinen Klassizismus hineinbringt, während bei Grillparzer ist es mühsam formuliert, und allerdings lässt sich bei Grillparzer eben schon auch ein Anliegen, ein Impetus feststellen. Ich würde sagen, ein Impetus gegen den Größenwahn, gegen Allmachtsfantasie, gegen angebliche Allwissenheit. Und dieser Impetus, der in gewissem Sinn auf Bescheidenheit hin zielt, Bescheidenheit als Maß oder das Maß als der Maßstab, also dieser Impetus gegen das zu Große und Größenwahnsinnige, dieser Impetus, der hat dann seine satirische Ader auch geweckt. Also da gibt's dann eine gewisse, glaube ich, inhaltliche Konvergenz zwischen den beiden Grillparzern, dem klassizistischen und dem satirischen.
Wenn Sie das so beschreiben, bin ich doch nochmal in die Lebensgeschichte zurückverwiesen, weil Sie Schiller und Grillparzer angesprochen haben, und möchte es auch dann fragen. Also ich bin Wien geboren und allerdings in Niederösterreich ins Gymnasium gegangen, aber da war Grillparzer natürlich unvermeidlich und Schiller waren unvermeidlich. Also Rückgriff auf diese Art von germanistisch kunstmäßiger Sozialisation, und für jemanden mit, also im Gymnasialalter, ist Schiller nun tatsächlich mit diesem Schwung versehen, nicht? Also da gibt's die Soldaten beim Wallenstein, da gibt's die Dramatik zwischen Maria Stuart und Elisabeth von England, da gibt's die Jeanne d'Arc, dann Wilhelm Tell, da wimmelt's mehr oder weniger von Helden, und der entsprechende Rhythmus, das ist vorhanden, während schon für einen 16-Jährigen erkennbar ist, dass der Grillparzer ein bisschen zerknittert ist, würde ich mal sagen. Ein bisschen spaßverderberisch, so in der Art und Weise. Also jedenfalls nicht so zugänglich. Das war ein Eindruck, den ich dort gewonnen habe. Meine eigene Beschäftigung mit Grillparzer, die dann 30 Jahre später angesetzt hat, mehr oder weniger zufällig, glaube ich, hat aber nun genau daran auch angefangen und angeknüpft. Ja, ich habe damals und auch jetzt schon mit Schiller ziemlich wenig anfangen können und ertrage es praktisch nicht mehr, diese Art von hochgezogenem Pathos. Und im Gegenverfahren ist es so, dass dieses ein bisschen zerknüllte, zögerliche, nicht richtig rauskommen, wenn man sich mal was getraut hat zu sagen, es auch wieder in Frage zu stellen, das habe ich eigentlich entdeckt als etwas Faszinierendes an Grillparzer.
Ja, da sind Sie nicht der Einzige. Also da liegen Sie, wie Sie wissen, auf einer Linie ist kein gutes Wort, aber da sehen Sie, da haben Sie eine ähnliche Erfahrung mit Grillparzer, wie sie schon nach dem Ersten Weltkrieg und dann nach dem Zweiten Weltkrieg Autoren wie Kafka und vielleicht auch Wittgenstein und dann sicherlich auch viele Germanisten, Austriazisten, die also in Grillparzer einen Vorläufer der Moderne, und zwar speziell der österreichischen Moderne, sehen und sein interessiertes und gleichzeitig gebrochenes Verhältnis zur Philosophie, überhaupt das Gebrochene an Grillparzer, das Sie jetzt anpeilen, das ist mehr oder weniger unsere Sicht auf Grillparzer und insofern können wir ihn in gewissem Sinn, wir lesen ihn heute in gewissem Sinn als Zeitgenossen. Ich möchte noch einen Punkt anmerken, der mich zu Grillparzer geführt hat. Ich war in München Philosophiestudent, natürlich ganz weit weg von all dem. Und beim jungen Nietzsche sehe ich in der zweiten unzeitgemäßen Betrachtung, sehe ich den Grillparzer Leser Nietzsche, der in Grillparzer einen Stützpunkt für Nietzsches Kritik an Hegel, an der deutschen Großmannssucht, da hat Nietzsche in Grillparzer etwas gesehen, was ihm in seiner Kulturkritik und Zeitkritik, die uns ja nahe ist, was ihm da aufgefallen ist, was er gesehen hat. Dieser Grillparzer Leser Nietzsche, also ich bilde mir ein, das war meine Entdeckung und die hat sich noch nicht sehr viel herumgesprochen, habe ich das Gefühl.
Das könnte man noch stärker machen, das ist richtig. Aber die Frage ist natürlich die Situation, in der wir jetzt Grillparzer besprechen, nämlich auf der einen Seite sein Impact und seine Bedeutung als Dramatiker und auf der anderen Seite sein Interesse an der Philosophie und sein vermitteltes Impulsgeben in die Philosophie, das ist natürlich etwas, was genau nicht so eindeutig ist, was man erst finden muss. Und ich würde mal sagen, wenn ich es bei der Philosophie ansetze und ein bisschen kritisch-skeptisch bin, so umwerfend sind die philosophischen Bemerkungen und Entwürfe von Grillparzer wiederum auch nicht, dass sie es lohnen würden, an die Seite von Nietzsche gestellt zu werden. Und wenn ich jetzt das Thema Hegel aufgreife, weil das ja doch etwas ist, was Wirkung gezeigt hat und was man auch gut nachvollziehen kann, diese Attacke auf das Hegelsche System, auf das, was Sie auch schon selbst ein paar Mal gesagt haben, diese Überproduktion, diese Deduktion, diese ein bisschen hochnäsig überhebliche philosophische Alleswisserei, um's mal ungeschützt zu sagen, das ist ja auch nur beschränkt nahrhaft, weil wenn Hegel nicht ein Weltereignis in der Philosophie gewesen wäre, dann würde es ihn jetzt nicht mehr geben. Und selbst die analytische Philosophie, die im Anschluss an die österreichisch-Hegel-Skepsis unter anderem, an diese Idealismus- und Spekulationsskepsis, gestanden ist und mit Hegel nichts anzufangen wusste, hat mittlerweile entdeckt, was das für Schätze sind, die er da macht. Und an dieser Stelle sich einfach ein bisschen dem Ressentiment hinzugeben und zu sagen, naja, also da kommen die alleswissenden Deutschen und reden uns an die Wand, ja, sowas in der Art und Weise, das ist ja auch nicht als solches wirklich abendfüllend.
Ja, also das führt nicht wirklich weiter. Das ist jetzt eine historische Konstellation, die wir betrachten können und in der wir uns selber entweder mehr da oder mehr da positionieren. Das bleibt jedem Philosophierenden überlassen. Aber ein Weitergehen in der Philosophie, ein Weiterführen in der Philosophie, ja, wo man nun das, ob man sowas bei Grillparzer selber finden kann, ja, das ist eine Frage, auf die ich jetzt keine großartige Antwort weiß. Ich würde sagen, konstruktiv sind seine Äußerungen am ehesten dort interessant, wo sie das Gebiet betreffen, in dem er selber professionell produktiv war, nämlich als Dichter, als Künstler. Seine Äußerungen zum Kunstwerk haben heute noch etwas Ansprechendes. Sie lassen sich allerdings auch relativ leicht sozusagen auf den Begriff bringen. Es ist nichts Kompliziertes. Es ist das Insistieren auf der Darstellung, auf dem materiellen Aspekt des Kunstwerkes. Da liegt sein Schwerpunkt. Ja gut, das ist seine philosophische, sagen wir mal, Leistung.
Da habe ich mich eben auch schwer getan zu sagen, ob das eine philosophische Leistung ist. Er bedient sich eines philosophischen Vokabulars, das kommt aus der Form, das kommt aus der Kategorienlehre, es kommt auch aus der Erkenntnistheorie, insofern er an der Stelle in dem Rahmen operiert von Vernunft, Form und Empirismus, nicht? Und die Kritik der Urteilskraft vom Kant offensichtlich am intensivsten gelesen hat und versucht, für die ästhetische Erfahrung so etwas nachzuzeichnen, was im allgemeinen Schema von Kant steht, aber ein Kant, der sozusagen deutlich abgehoben wird von idealisierenden Tendenzen.
Ne? Ja, da stimme ich Ihnen zu. Da stimme ich Ihnen zu. Wenn es bei Grillparzer, und jetzt meine ich den Grillparzer überhaupt, noch eine andere Ebene gibt, Themenebene, wo er philosophisch bemerkenswert ist, dann müssten wir, glaube ich, in seine Dramen einsteigen, wo er ja eine Art Anthropologie zeichnet, skizziert, eine Anthropologie, gleichzeitig eine moderne Kritik, eine anthropologische moderne Kritik, eine politische moderne Kritik, wobei das ja alles sehr heikle, sage ich mal, Sachen sind. Ne? Also der Grillparzer, der die 48er Revolution zunächst begrüßt hat, aber dann erschrocken ist, da haben wir wieder diesen zittrigen, diesen oszillierenden Grillparzer, und der kommt auch in den Dramen zum Wort, wenn er, und das ist merkwürdig, wenn er quasi archäologisch, ethnografisch ziemlich häufig archaische Kulturen gegenüberstellt irgendwelchen Modernisierungstendenzen, die sich dann auch mehr oder weniger durchsetzen in seinen Dramen. Aber Grillparzer sieht diese Durchsetzung der Modernisierungstendenzen mit gemischten Gefühlen. Man jetzt vielleicht nicht den Schluss ziehen sollte, dass er archaische Kulturen grundsätzlich ausspielen möchte gegen die Zivilisationen, in denen wir schon seit vielen Jahrhunderten leben. Aber dieses, sage ich einmal, dieses Spielen mit der Archaik, ich habe es jetzt wieder in der Libussa-Lektüre mit Erstaunen festgestellt.
Weil Sie Libussa sagen, da gleich ein bisschen weiter. Das ist ja ein Mythos von der Gründung Prags. Das eine, was dabei auffällt, ist, dass Grillparzer, der Erzwiener, könnte man sagen, ja weniger von Wien, an der überhaupt nicht sehr, sehr in Wien seine Dramen platziert hat, sondern in Ungarn, treuer Diener seines Herrn oder im Märchenbereich oder aber in Böhmen, und an dieser Stelle so ein bisschen einen Export betreibt und den Gründungsmythos von Prag nimmt als ein, das ist ja in gewissem Sinn dieses Kolonialismus von der deutschen Seite her oder Ethnographie, wie sie sagen, und das aber nun nachzuvollziehen im Rahmen einer dynastischen und einer Geschlechterproblematik. Und wie sich das bei der Libussa ausgeht oder nicht ausgeht, das finde ich auch wirklich unglaublich spannend. Wenn man zum Beispiel das aufnimmt, was Sie sagen, er ist sich bewusst einer Moderne, ist aber gegen diese Moderne skeptisch und greift zurück auf Motive des Mythos, die aber in einem gewissen Sinn auch die Durchschlagskraft verloren haben. Das Drama der Libussa besteht darin, dass die auf der einen Seite eine Ursprungsgöttin ist, eine Art von Mutter der Nation, Frau als Gebärerin und Behüterin und auf diese Art und Weise alles andere als demokratisch, sagen wir mal so. Keine Einflüsse aus der Französischen Revolution, alles das ist weit entfernt. Und mit diesem Programm, mit dem, was sie da ist, kommt sie aber nicht weiter. Sie stößt an die Forderungen der Geschichte, dass nämlich das weibliche Prinzip, das Prinzip der Adäquatheit, der Angemessenheit, der Sorge nicht gut genug ist für die Untertanen, die sich einen Mann wünschen, mit dazu als jemand, der in den Krieg ziehen kann, der erobert, der den Fortschritt betreibt und nicht die Pflege des vorhandenen der Tradition. Und das geht so spektakulär schief. Das Verhältnis von Libussa und ihrem Mann wird geradezu dargestellt als ein Exempel davon, dass einerseits die Herrschaft der Frau nicht mehr gilt und andererseits die Herrschaft des Mannes mehr zerstört, als sie aufbaut.
Ja, Sie haben jetzt die Libussa, glaube ich, sehr, sehr polarisiert. Das Libussa-Thema haben Sie jetzt, glaube ich, stärker polarisiert, als es in Grillparzers Drama sichtbar ist. Sie haben jetzt mehr den böhmischen Mythos, den es ja schon gab, und der auch von anderen Leuten, Brentano und vielen anderen, bearbeitet worden ist. Mein Eindruck ist, dass Grillparzer die Figur Libussa eher klein zeichnet und dass er sie nicht in den Zentrum eines Mythos stellt, sondern dass er von Anfang an sehr realistisch eine vormoderne Gesellschaftsordnung, aber eine real existierende Gesellschaftsordnung auf die Bühne bringt. Das hat mich gewundert. Da gibt es ein Volk, das zwischen den Wäldern, in den Wäldern lebt. Offensichtlich sind die Distanzen zwischen den Leuten groß. Viele Leute kennen sich gar nicht. Sie leben, es gibt mehr Bäume als Leute. Ein Topos, den ich jetzt da herausgelesen habe und den ich bei Konrad Zeltis auch sehe, bei Konrad Zeltis um 1500, den vorhin erwähnten, sozusagen einzigen Wiener Philosophen in der ganzen Neuzeit, der hat um 1500 so eine Waldesarchaik entworfen. Leider Gottes alles auf Lateinisch, für mich unlesbar, leider. Aber der hat das gemacht und hat damit natürlich kein wirkliches Interesse bei irgendwem erzeugt. Aber das hängt jetzt zusammen mit Reformation, Deutschtum, Nationalismus bei Zeltis. Bei Grillparzer haben wir, wir sehen ein Volk zwischen den Wäldern, das keineswegs auf Matriarchat gepolt ist, überhaupt nicht. Da ist der Fürst gestorben. Und der Fürst war zweifellos ein Mann. Aber wichtig ist für diese Fürstenherrschaft, dass die Orientierungstechnik des Sehertums eine Rolle spielt. Also Fürst, Seher, Leute, Landleute, Bergleute, die Landarbeit und die Bergarbeit ist offensichtlich ein bisschen kollektivistisch organisiert. Das sieht man in dem Stück. Die Arbeitszeiten werden irgendwie kollektiv dirigiert. Und so lebt dieses Volk in den Wäldern. Und das Neue kommt sicherlich deswegen zum Zug, weil da ist ein Ungenügen vorhanden in dieser Organisation. Und das Neue ist die Gründung der Stadt. Es ist beinahe so, dass die neue Ordnung hat ihr Zentrum in der Stadt und da bildet sich dann um die Stadt sowas wie Staat im modernen Sinne. Also die Moderne, allerdings schon seit dem Neolithikum, also wenn ich sage Moderne, dann meine ich auch Neolithikum, dass die Konstellation Stadt und Staat und die Gesellschaft, die Grillparzer vorher auf die Bühne bringt, ist ein Volk zwischen den Wäldern. Das heißt, rein ökologisch, rein ökonomisch sind das zwei Welten. Die Grillparzer da, die eine stellt da deutlich auf die Bühne, die Sache mit Stadt und Staat ist nur Zukunftsmusik.
Ja, da haben wir vielleicht andere Blickwinkel. Es ist schon richtig, das mit der Muttergottheit habe ich ein bisschen überzogen und das mit der Seherin stimmt besser. Aber diese Rolle der Seherin, die würde ich nicht kleinschreiben, vor allem nicht, weil die ja in einen Riesenmonolog am Ende ausgebaut wird, als es darum geht, dass sie eine Vision entwickelt. Ja, und diese Vision ist, und da komme ich schon drauf, auf das gebrochene Verhältnis von sozusagen Moderne und Tradition, weil der Punkt, der bei ihr den Bruch auslöst, ist, dass die Leute von ihr Rechtsprechung verlangen. Die Stadt und der Staat, die im ökonomischen Bereich natürlich tätig sind, die brauchen durch Arbeitsteilung auch ganz deutliche neue Formen von Rechtsprechung, weil quasi die herkömmliche Siedlerrechtsprechung zu einfach ist dafür. Und sie hat einen richtigen Zornausbruch. Also da kommt der Grillparzer auch als Choleriker raus. Das ist eine ganz berühmte Sache, also der mich zum Beispiel sehr wieder interessiert hat, diese drei Zeilen: Ich sehe überall Gnade, Wohltat nur in allem, was das All für alle füllt, und diese Würmer sprechen mir von Recht. Das heißt, ich schmeiße ihnen das mehr oder weniger hin, basierend und sich berufend auf eine kosmische Versöhnungsvorstellung. Das hatte ich irgendwie gemeint mit einer schönen Ordnung, für die sie als Frau steht, und jetzt gibt's die Leute, die Recht einklagen, und alles, was Recht ist, ist schon zu spät, um zur Gerechtigkeit zu führen. Und vor diesem Widerspruch dankt sie dann irgendwo ab. Das überlässt sie dem Mann und hat an dieser Stelle quasi ihre Seherschaft behalten, aber ihre politische Wirksamkeit verloren.
Ja, es ist die Schilderung eines politischen Bruchs, Coupure Politik. Es ist ein großer politischer Bruch, den Grillparzer auf die Bühne stellt. Und ehrlich gesagt, mich wundert das, dass er das tut. Er war angeblich wirklich ein begeisterter Rousseau-Leser. Woher hat er diesen Epochenbruch? Er stellt einen Epochenbruch auf die Bühne mit einer großen Sympathie bzw. Nostalgie für die archaische Ordnung, mit einer gewissen, jetzt sage ich einmal, Einsicht in die in das nicht mehr Funktionieren dieser archaischen Ordnung, Einsicht in die Notwendigkeit des politischen Bruchs, und dieses Neue wird mit dem Wort Recht, Rechtsprechung, Rechtssetzung, positives Recht benannt. Ich habe dafür Staat gesagt. Eine neue politische Ordnung, Gesellschaftsordnung, Wirtschaftsordnung, die er unaufhaltsam kommen sieht. Warum sieht er sie kommen? Weil sie zu seinen Lebzeiten ja schon seit Jahrhunderten in Kraft war. Also es Grillparzer versetzt sich in uralte Zeiten, in denen dieser Bruch stattgefunden haben muss. Und dieses Muss ist ein hartes, das stellt er als hartes Muss hin in seinem Drama. Die Protagonistin der alten Welt, Libussa, ist aber nicht eine ewige Göttin. Sie ist eine Tochter ihres Vaters. Ihr Vater hat vorher geherrscht. Und diese ganze Gesellschaft, die da schon bestand vorher, die wird meines Erachtens mit großer Deutlichkeit auf die Bühne gestellt. Ein Volk in den Wäldern, zwischen den Wäldern. Es ist auch eine ökologische Sicht. Eine Art Überflussgesellschaft vor der Moderne.
Mir
lauter Themen, die in den Theoriebüchern der Gegenwart präsent sind.
Ja, genau das wollte ich jetzt auch ansprechen. Während Sie das so dargestellt haben, ist mir das Stichwort Gabe gekommen. Ja. Wir haben in der gegenwärtigen theoretischen Diskussion ein Libussa-Motiv, wenn man das so sagen will, das ausgesprochen wirksam ist. Einerseits, wenn man es im Juridischen jetzt nimmt, was Derrida deutlich gemacht hat, dass es sozusagen vor der Buchstabengerechtigkeit eine Dimension gibt, in der Gesetze überhaupt erst nur entstehen können, und die Kraft, die Gesetze ausüben können, ist nicht positivistisch, sondern ist an dieser Stelle, wie soll ich das jetzt neutral brechen, ist eine Gabe, eine Form von Ereignis, dieses Es-gibt-Motiv im Zusammenhang mit Gastfreundschaft haben wir dasselbe in der Immigrantendiskussion, wo das ganz handfest aufeinander gestoßen ist, sozusagen der legistische Standpunkt von Asylverfahren zum Beispiel gegen den Hinweis darauf, dass wir Menschen sind und als Menschen aufgeschlossen sein müssen und Menschen Lebensraum geben müssen und nicht zunächst einmal Gesetze, um den Grenzverkehr zu regeln. Das sind ja Motive, die heute sehr stark in der Diskussion sind, mit dem besonderen Effekt, aber würde ich jetzt sagen, nochmal zurück zu Grillparzer, dass die hoffnungsvollen, optimistischen, gabebeseelten Vertreterinnen, die machen das ja auch, sagen wir mal, als Demonstration. Die machen das demonstrativ, die stehen dafür ein, die demonstrieren dazu, die stellen das nicht in Frage. Die clashen mit der Gegenpartei und beziehen das Motiv des Guten, der Gabe, des Gutmenschen sozusagen sogar, verwenden sie als einen Einsatz im politischen Kampf auch. Und der Unterschied bei Grillparzer und zurück zu Libussa ist der, dass man das so nicht machen kann. Man kann mit Libussa nämlich, weil das ist... was er da am Ende anbietet, ist quasi der Bruch der Gabe, die Etablierung der Gesetzesherrschaft und dann die nochmal Überhöhung der Gesetzesherrschaft in der Vision einer zukünftigen Gesellschaft, die aber auf eine eigentümliche Art und Weise in der Luft schwebt.
Dieses große Schlusswort von der Libussa, das ja im Wesentlichen resignativ ist, weil sie ihre Welt untergehen sieht und sie mag sich nicht abfinden mit dem, was kommen muss. Aber ihre Zukunftsvision, also in gewissem Sinn, insistiert sie dann doch wieder auf ihrer Welt, prophezeit dieser ihrer Welt eine Art Wiederkunft, aber eh nur in zwei Zeilen, so wenn ich mich nicht täusche, wobei sie sogar ihrem eigenen Volk, sie macht so eine hegelische Völker, da gibt es eine richtige Hegel-Imitation bei Libussa, wo sie nämlich die Völker nach der Reihe aufzählt, weil nämlich in der Weltgeschichte die Führungsrolle von einem Volk ans andere übergeht. Das macht sie, ohne die Völker beim Namen zu nennen. Sie etikettiert die Völker geografisch mit Po und Seine und so, Pyrenäen. Und am Schluss tut sie dann ihr Volk, also das Slawische, das Deutsche kommt auch zwischendurch vor, natürlich, ja, aber am Schluss tut sie dann das slawische Volk und mit Brüdervölker der Slawen, denen verleiht sie dann eine Art von Schlussrolle in der Geschichte. Ich würde dazu sagen, der Sinn dieser Zukunftsvision liegt wohl nicht darin, dass am Schluss wieder eine Art Libussa-Reich kommen wird. An sowas vermag ich leider nicht zu glauben. Wohl aber, und darin sehe ich eine mögliche bleibende Aktualität des ganzen Grillparzer, ich halte es für möglich und vielleicht sogar für notwendig, dass in der modernen Staatlichkeit mit seiner Rechtskultur, mit seiner Grenzenkultur, dass in dieser Staatlichkeit, dass es da notwendigerweise Gegenpole oder Gegendimensionen geben muss, die da auch zum Zug kommen müssen. Das heißt, meine Vermutung geht in die Richtung, dass eine halbwegs gute Menschenordnung nicht nur aus Menschen bestehen kann, sondern auch aus Ordnung im grillparzischen Sinn bestehen muss. Das heißt, dass es Ordnungsdimensionen geben muss, an denen die Menschen sich aufrichten.
Ich habe jetzt noch ein zweites Zitat von der Libussa, das ein bisschen an dieser Sache anknüpft, also einen außergerichtlichen Tatvergleich, würde ich sowas sagen, wo die Idee die ist, dass man das nicht durch die Gesetzesmaschine laufen lässt, sondern eine Gemeinsamkeit findet, in der man das Streitobjekt, den Streitfall in einem persönlichen Sinn mit einer Ordnung, könnte man jetzt sagen, behebt. Und das Zitat ist das folgende, das sagt die Libussa zu zwei streitenden Bauern: Vergleicht euch, sonst ziehe ich das Streitgut ein und lasse Disteln sehen drauf und Dornen, mit einer Überschrift: Hier wohnt das Recht. Das ist wiederum, es ist ein richtiger atemberaubender Satz vom Grillparzer, den man wirken lassen muss. Ja, ja. Also das ist keine Argumentation jetzt gegen die Rechtsstaatlichkeit. Es ist ein ganz plastischer Vers, ein Bild, ein sehr, sehr plastisches Bild, das aber dieses Problem der Insuffizienz der Rechtsstaatlichkeit sehr, sehr deutlich macht.
Ja. Ja, ich finde den Ausdruck Insuffizienz sehr gut. Also einerseits ist die Rechtsstaatlichkeit notwendig und wir sollten sie nicht irgendwie wegschmeißen, das gerade nicht. Aber es braucht, jetzt würde ich nicht sagen Fundamente, sondern Supplemente. Es braucht Supplemente. Und wenn Sie gestatten, abgesehen davon, ob Sie das in die Sendung aufnehmen wollen oder nicht. Gestern las ich von dem neuen französischen Präsidenten Macron, Der hat vor 2 Jahren mehrere Interviews gegeben, die man alle im Internet nachlesen kann. Und da schreibt, da hat er gesagt vor 2, 3 Jahren, die Französische Revolution, ich sag's mal so, wie ich jetzt sehe, die war wohl notwendig oder so, aber die Franzosen waren nicht einverstanden mit der Enthauptung des Königs. Die Enthauptung des Königs hat eine Leere hinterlassen, eine emotionale und imaginäre Leere, aber Leere mit 2 E. Ne? Und diese Insuffizienz, an der leiden wir nach wie vor. Und der französische Staatspräsident muss diese Rolle, die der König damals gehabt hat, und ich würde sagen, die er leider ziemlich schlecht wahrgenommen hat, darum ist ihm das passiert, ne? Aber er sagt, der französische Staatspräsident muss diese Rolle wahrnehmen. Und er spricht von einer vertikalen Dimension. Macron sagt Gleichheit, ja, und zusätzlich eine vertikale Dimension. Also Gleichheit horizontal, Dimension vertikal. Und diese Wortwahl des Präsidenten, die habe ich jetzt auch schon einfließen lassen in meine Rede, wie Sie gehört haben. Und das scheint mir nicht so schlecht zu sein. Nicht das Hoffen auf ein ganz neues Reich, das etwa gar die Wiederholung eines ganz alten Reiches sein soll. Also derartige Wiederkünfte, derartige Zauberverwandlungen von alt und neu scheinen mir.
Könnte man da darauf antworten, dass es eine billigere Variante von dieser Begriffswelt gibt oder sagen wir ein bisschen eine ermäßigtere Variante, die jetzt nicht mit einer Vertikale, sondern mit einem Loch, mit einer Leere operiert. Und es ist ja eine vertraute Demokratietheorie, die sagt, in der Mitte der Demokratie gibt es den leeren Ort. Gibt es den leeren Ort des Königs, der muss nicht unbedingt ermordet sein, aber der kann sozusagen auch noch funktionieren als Erinnerung daran, dass sowas einmal gewesen ist, aber in jedem Fall gibt es dieses Machtzentrum nicht. Das Machtzentrum im hierarchisch zusammenfassenden Raum gibt es nicht und Demokratie ist darum herumgelagert. Jetzt diese Vertikale oder das, was Sie vorher gesagt haben, das Supplement, versucht das jetzt nochmal ein wenig ansatzweise ins Positive zu nehmen, nicht im Sinn einer Rehierarchisierung, aber doch im Sinn einer neuen phantasmatischen Aufladung oder sowas könnte man das sagen. Und das ist, würde ich aber doch sagen, nicht wirklich grillparzerianisch, oder? Also ich erinnere mich an das Ende vom Buddha-Zwist im Haus Habsburg. Das ist auch so ein Punkt, wo einem irgendwie wie Schuppen vor den Augen fällt. Die kämpfen sich durch die Gegend und so weiter. Und am Ende, als draußen das Volk Heil Habsburg oder sowas ähnliches ruft, sinkt der Matthias ist es, glaube ich, nicht? Er sinkt in die Knie und sagt, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Sind die letzten Worte dieses Dramas. Das heißt, das ist nicht das Supplement, sondern das ist sozusagen das Zerknirschtsein.
Ja, das ist der Protestantismus. Das ist zu wenig. Das ist für den Grillparzer zu wenig, dieser Matthias. Das ist der Protestant bei den Habsburgern, gut. Aber das ist zu wenig. Das, was Sie vom Loch sagen, da stimme ich Ihnen natürlich zu. Nur meine ich, dass, oder wir müssen heute die Frage stellen, wieso funktioniert das nicht mit diesem Loch? Vielleicht, weil dieses politisch notwendige Loch, Machtloch, weil diese politisch notwendige Lochstruktur vielleicht aufgefüllt ist von einer anderen Machtform, die man Geld nennt. Vielleicht ist das Loch verstopft. Damit aber das Loch nicht verstopft ist, damit das Loch als Loch sich halten kann, da muss es eine Kraft geben. einen Widerstand gegen die Geldmacht. Die Geldmacht werden wir nicht abschaffen können. An sowas glaube ich auch nicht. Ich glaube überhaupt nicht an irgendwelche Abschaffungen. Die Geldmacht wird man nicht abschaffen können. Aber das Loch sollte man freihalten können. Und die Geldmacht muss insoweit zurückgehalten werden, aber in unseren Herzen, wo denn sonst, so weit zurückgehalten werden, dass sie das Loch nicht verstopft.
Ich stimme dem sehr zu. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, wie ist es möglich gewesen, dass das Loch offen bleibt eine Zeit lang?
Ja.
Und das ist möglich gewesen, weil temporär die Macht des Geldes so funktioniert hat, dass die dass die Balance zwischen gesellschaftlicher Stabilität und Produktivität offen geblieben ist. Dass die Leute gesagt haben, ja gut, die Demokratie ist eine Staatsform, die uns im Großen und Ganzen Fortschritt, besseres Leben, menschlichere Umstände bringt. Und da ist natürlich Geld involviert drinnen. Dazu braucht man Geld. Die Leute haben sich entwickelt, das Leben ist besser geworden. Aber diese Balance hat die Grenzen. Und die Macht des Geldes hat die Grenzen überschritten. Und an der Stelle, an der die Menschen nicht mehr der Auffassung sind, dass man diese Form von Abstimmung zwischen ich verzichte auf etwas und kriege etwas dafür, und zwar dem ganzen Spektrum der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, dass das nicht mehr aufrechterhalten werden konnte, also die Zweidrittelgesellschaft, ist ein Terminus dafür, als in dem Moment, in dem die Macht des Geldes eine Schlagseite erzeugt hat, innerhalb der Staatsentwicklung, in dem Moment wird das Loch verstopft. Ja, wir haben einen breiten Bogen gezogen und das verdanken wir Grillparzer. Und ich verdanke es
nicht nur ihm, sondern auch uns beiden und noch einigen anderen.
Genau.